Vielleicht zum Einstieg erstmal, wer ist Alberto Adriano gewesen? In was für einem Kontext hat er sich bewegt?
Ja, Alberto Adriano hat in Dessau gelebt, war ein Dessauer, stammte eigentlich aus Mosambik und war einer der Vertragsarbeiterinnen, wie man sie genannt hat. Das heißt, Leute, die in die DDR gekommen sind, auf der Basis von Verträgen, die ihr Heimatland mit der Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik abgeschlossen hat, wo es darum ging, dass man quasi wie eine Art Fachkräfteaustausch gemacht hat, wo dann die DDR an die Herkunftsländer gewissermaßen Devisen oder Gelder gezahlt hat und im Austausch sozusagen Arbeitskräfte geschickt wurden, gleichzeitig mit der Idee, dass sie in der DDR dann auch quasi so ein bisschen ausgebildet werden und dann wieder in die Heimatländer zurückgehen. Am Ende in Westdeutschland hat man ja das Phänomen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die auch sozusagen unter der Vorstellung arbeitende Gäste, die am Ende wieder zurückkehren, gehandelt wurden, was ja auch dort letztlich eine Utopie war. Und was ja auch ein Phänomen ist, was auch im Westen vor dem Hintergrund Rassismus und so weiter diskutiert wird, inwiefern wird danach anerkannt, dass die Leute halt einfach auch hier wohnen bleiben, eine Eigensinnigkeit haben, ihr eigenes Leben leben. Und ähnlich war das in der DDR auch. Das heißt, er hat sich wie andere auch in dem Spannungsfeld bewegt. Er ist jetzt quasi so ein Vertragsarbeiter, von dem eigentlich theoretisch angenommen wurde, er geht zurück. Dann kommt aber die Wende, er lernt eine deutsche Frau kennen, heiratet, kriegt Kinder in Dessau und bleibt dann letztlich hier, wird also zum Dessauer. Und das ist etwas, was dann den Jugendlichen, die so aus dem Nazi-Jugendsubkultur, sozusagen ostdeutsche Jugendsubkultur im rechtsextremen Kontext, nicht gepasst hat. Drei Nazis, die sich getroffen haben, ganz zufällig am Pfingsten 2000 vor dem Hauptbahnhof in Dessau, weil sie alle ihre Züge verpasst haben. Und die laufen dann eben durch die Stadt, genauso wie Alberto Adriano, der eben von Freunden nach Hause gehen will, hat vorher Fußball geguckt. Und da begegnet er diesen Jugendlichen, diesen Nazis. Und weil er schwarz ist, reicht es einfach aus und sie greifen ihn an und bringen ihn letztlich auf ganz brutale und bestialische Art und Weise dann im Stadtpark um.
In der Nacht vom 10. zum 11. Juni 2000 ist dieser Mord passiert. 3 Tage später ist er seinen Verletzungen erlegen. Was ist denn danach passiert? Also was für eine Reaktion gab es auf diesen Mord? Vielleicht was für eine Art von Aufarbeitung?
Letztlich ist das schon ein Phänomen jetzt, der Fall, dann sozusagen auch in der öffentlichen Reaktion darauf, hat sicherlich auch unseren Träger jetzt vom Multikulturellen Zentrum gewissermaßen überrascht. Das heißt, wir haben ja in den 90er Jahren eine Regelmäßigkeit von Gewalt, eine Regelmäßigkeit von Übergriffen auch, die geschehen auch in Sachsen-Anhalt, auch rechte Morde und auch andere Gewalttaten, wo sozusagen keiner am Ende ums Leben kommt, aber trotzdem schwer verletzt wird. Das war ja gewissermaßen sozusagen ein Ding der Regelmäßigkeit in dieser Zeit. Als dann im Jahr 2000 der Mord an Alberto Adriano geschieht, auch hier reagiert dann die Community vor Ort, auch mit unserem Träger zusammen. Unser Leiter damals schon, Razak Menhel, hat dann auch mit die Demos da organisiert, sozusagen unmittelbar nach dem Übergriff. Das war dann schon wenige Tage danach, gab es eine sehr große Demonstration in Dessau. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert und plötzlich gab es ein öffentliches Interesse. Leute, Künstler sind dann später in den Monaten darauf angereist gekommen, Politiker sind angereist gekommen, Bundespolitiker. Und man könnte so ein bisschen sagen, das fällt in die Zeit des sogenannten Aufstands der Anständigen. Oder es war eines der zentralen Momente auch des Aufstands der Anständigen. Das heißt, dieser Mord war wirklich ein Moment, wo bundesweit durch Künstler, in den Medien, in der Politik, wirklich weit über Dessau und Sachsen-Anhalt hinaus, ja, es zu einem Aufschrei gekommen ist. Es gesagt wurde, okay, das ist irgendwie krass, ein Mord jetzt zu viel oder irgendwie ist es fast zum Überlaufen gekommen, gebracht worden, könnte man sagen. Und es gab ein wirklich massives Echo darauf, ja, ein massives öffentliches Echo, was auch teilweise durchaus über politische Sonntagsreden hinausging und ganz konkrete Konsequenzen hatte, auch in Sachsen-Anhalt zum Beispiel im Kontext Einrichtung von einem Opferfonds und so weiter, was man da in der Nachgeschichte ansiedeln kann vielleicht. Allerdings könnte man sagen, dass längerfristig betrachtet oder aus der heutigen Perspektive betrachtet, dieses kurzzeitige massive Interesse auch relativ schnell wieder zum Erliegen gekommen ist. Und in den Jahren darauf und auch in den letzten Jahren diejenigen, die das Gedenken vor Ort aufrechterhalten, eben einzelne Akteure aus der hier lokalen und regionalen Migranten-Community, Migranten-Selbstorganisationen und Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt sind, die noch das Erinnern und das Gedenken an den Fall aufrechterhalten und das auch für ein immer noch aktuelles Thema und aktuelles Problem halten.
Nun gab es auch ein Gerichtsverfahren gegen die Täter. Wie ist die juristische Aufarbeitung da gelaufen?
Die juristische Aufarbeitung ist in dem Fall, könnte man auch wieder sagen, gewissermaßen eine Ausnahmeerscheinung. Es wurde sehr schnell verhandelt. Es wurde sehr, ja, mit sehr großem Professionalität und Aufwand ermittelt und verhandelt. Es kam zu zügigen Verurteilungen und im Verfahren ist noch hervorzuheben, dass auch hier ganz explizit eben die politische Motivation, der rechtsextreme Kontext des Handelns der Jugendlichen, auch die tatbegleitenden Umstände, zum Beispiel das Hören von massiv rassistischen Rechtsrock quasi oder rechter Musik, dass das alles aufgearbeitet wurde. Und das unterscheidet den Fall von vielen, vielen anderen rechten Gewalttaten, die teilweise nicht offiziell als rechte Gewalttaten anerkannt sind, auch in Dessau zum Beispiel der Übergriff auf Hans-Joachim Sbresny, der 8 Jahre später stattgefunden hat, vor dem Hauptbahnhof, einen ganz ähnlichen Kontext hatte, aber wo im Gerichtsverfahren es dann darum ging, ja, das waren 2 Besoffene und denen war langweilig, darum haben sie Hans-Joachim Sbresny umgebracht, obwohl alle Tatumstände zeigen, die haben auch rechte Musik gehört, das waren Nazis und die haben den Hans-Joachim Sbresny umgebracht, weil er vor dem Hauptbahnhof geschlafen hat auf einer Bank und sie ihn als einen nicht lebenswerten Obdachlosen identifiziert haben. Ja, und da sieht man wieder sozusagen, dass diese Dinge durchaus im positiven Sinne eine Ausnahmeerscheinung waren, auch im Fall Alberto Adriano.
Du bist schon so dabei, den Mord an Alberto Adriano auch zu kontextualisieren. Und das finde ich insofern interessant, als dass man ja sehen kann, in einem öffentlichen Bewusstsein sind die 90er Jahre oder Anfang der 90er Jahre oft hervorgehoben als eine Zeit, wo rechte Morde und Pogrome stattgefunden haben. Dieser Mord hat jetzt im Jahr 2000 stattgefunden. Was kannst du dahingehend vielleicht sagen, wie bettet sich das ein in den Kontext von rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt in dieser Zeit und auch darüber hinaus?
Also diese verrohten und gewalttätigen und ideologisierten Milieus oder man könnte eben von einer wirklich narzisstischen oder rechtsextremen Jugendsubkultur sprechen im Osten in dieser Zeit. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der 90er Jahre, es ist ein Phänomen, was in den 90er Jahren in der Form sich herausgebildet hat, entstanden ist und teilweise in manchen Orten und Regionen die Jugendkultur auch dominiert hat durchermaßen, ja, durch das Verursachen von Angst, Verbreiten von Angst und Schrecken. Es ist aber was jetzt nicht im Jahr 2000 quasi, wo man sagt, oh, die 2000er ist quasi von heute betrachtet, sagt man, oh, die 90er, das war was. Aber irgendwie 2000 klingt dann schon so relativ modern. Nee, die waren natürlich, wenn sie 99 bestanden, 2000 immer noch da und auch 2001 und auch dann eben in den Jahren danach. Ich hatte ja den Mord an Hans-Joachim Sbresny auch angesprochen. Wir haben auch, wenn wir uns das Milieu angucken, der Täter, in dem Fall sehen wir auch, wenn man die weiterverfolgt in den Jahren darauf, tauchen die nicht nur, und die, also eher das Umfeld in dem Fall der Täter, taucht nicht nur in politischen Manifestationen auf, bei Aufmärschen, bei irgendwelchen politischen Aktionen, im Kontext NPD, im Kontext DVU und so weiter und so fort, sondern auch wieder im Kontext Gewalttaten, ja, und zwar sowohl rassistisch motivierter Gewalttaten, Brandanschläge und so weiter, aber es wird zum Beispiel auch noch ein anderer Mord im Freundeskreis, könnte man jetzt sagen, begangen, auch aus diesem Milieu unmittelbar, aus dem auch die Täter entstammten, die Alberto Adriano ermordet haben. Und dieses Milieu ist auch noch bis weit in die 2000er zu sehen, ist auch teilweise heute noch aktiv und ist auch immer noch eine Bedrohung, mit dem Zusatz, dass diejenigen, die damals sozusagen diesem verrohten, gewalttätigen, narzisstischen Jugendmilieu damals entstammen oder in dem aktiv waren, heute Eltern sind. Und wir sie heute finden, ganz oft im Kontext von auffälligen, zum Beispiel Schülerinnen und Schülern, die mit rechtsextremen Äußerungen oder Übergriffen auffallen und wo man dann sieht, das kommt von den Eltern. Die Eltern sind jetzt hier sozusagen der Faktor, der die noch anstachelt oder noch deckt in diesen Taten, weil dieses Milieu mittlerweile eben älter geworden ist und wir können hier schon durchaus von der zweiten und dritten Generation sprechen von narzisstischen Strukturen im Osten.
Nun habt ihr ursprünglich geplant, zum 20. Todestag von Alberto Adriano eine Tagung zu organisieren. Vielleicht erstmal zum Ausgangspunkt, was war da geplant und was war Motivation?
Genau, anlässlich des 20. Jahrestags jetzt schon letztlich des Mordes an Alberto Adriano haben wir auch gedacht, es ist irgendwie Zeit, sich des ganzen Themas und des Falles auch nochmal anzunehmen, mit ein bisschen mehr Zeit, mit ein bisschen mehr Ressourcen nochmal innezuhalten, auch zurückzublicken. Und wollten auch sozusagen jenseits von einem Gedenken und auch um nicht sozusagen so Gedenkformate so ein bisschen in Richtung Ritualisierung sozusagen laufen zu lassen, was ja immer eine Gefahr ist, die droht, wollten wir das Ganze mal aufdröseln aus verschiedenen Perspektiven. Wir wollten uns angucken, Alberto Adriano eben als Vertragsarbeiter zum Beispiel, der aus Mosambik in die DDR kommt, was war denn eigentlich die Lebensrealität von Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern? Inwiefern hatten die auch schon Rassismuserfahrungen vor der Wende, die dann sozusagen wir dann nach der Wende jetzt zum Beispiel betrachten in solchen Fällen, aber inwiefern sind denn da auch Kontinuitäten, über die man sprechen müsste? Was ist sie überhaupt für eine Gruppe, ne? Wenn man die mal ernst nimmt, was hatten die für Biografien? Wie haben die gelebt? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Das war ein Schwerpunkt, den wir auf der Tagung uns angucken wollten mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, mit Zeitzeuginnen, auch aus der Vertragsarbeiter-Community, zum Beispiel in Dessau, vietnamesische Vertragsarbeiter, auch mosambikanische Vertragsarbeiter im Osten. Zugleich wollten wir uns angucken, eben die tatmotivierenden Ideologien nochmal im Blick zu nehmen. Ja? Oft haben wir ja Fälle, wo teilweise in der gerichtlichen Aufarbeitung oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung, es gibt auch diese staatlichen Zählungen von Gewalttaten oder von Opfern rechter Gewalt in Deutschland, wo Fälle gar nicht auftauchen, die eigentlich einen klaren politischen Hintergrund haben. Das heißt, eben diese Tatmotivation sich nochmal anzugucken, was ist denn mit Rassismus, mit Antisemitismus als letztlich immer tödliche Ideologien und tödliche Ideologeme, die sozusagen dazu führen können, dass Menschen eben als Feind wahrgenommen werden und dann in meist spontanen oder zufälligen Situationen eben angegriffen, schwer verletzt bis hin getötet werden. Das heißt, wir wollten auf diese inhaltliche Ebene nochmal reingehen, uns bestimmte Fälle angucken. Auch die Aktualisierung zum Beispiel in den letzten Jahren jetzt im Rechtsterrorismus, wo wir auch in Sachsen-Anhalt betroffen waren mit dem Anschlag in Halle. Wie genau sieht denn da sozusagen die rassistische, antisemitische Motivation aus? Inwiefern gibt es da Veränderungen in der Ideologie? Inwiefern gibt es da aber auch sozusagen Kontinuitäten in den Ideologien? Das war ein Thema. Wir wollten den Fall der Frage des Gedenkens und von Gedenkkulturen, Erinnerungskulturen auch uns angucken und im Mittelpunkt stellen und zum Beispiel einen Rückblick machen über unseren Leiter unseres Trägers, Razak Minhel, der von Anfang an ja quasi dabei war bei diesem Reagieren, dann Gedenken, Erinnern später. Wie ist das eben? Wie hat sich das in den Jahren verändert, das Gedenken? Wann gab es großes öffentliches Interesse? Wann gab es auch weniger öffentliches Interesse oder gar kein öffentliches Interesse? Wer hat das Gedenken vor Ort weiter organisiert? Was ist da etabliert worden, auch vielleicht für eine Erinnerungsform oder so? Inwiefern ist die wichtig? Das war zum Beispiel ein dritter Schwerpunkt, den wir da machen wollten. Das heißt, wir wollten aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Panels uns des Themas annehmen, rund um sozusagen die Erinnerung an den Fall Alberto Adriano.
Nun ist bei dieser Tagung, wie bei vielen Sachen gerade, die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, aber es wird trotzdem was stattfinden. Radio Kurax ist auch mit im Boot. Was wird denn genau stattfinden?
Genau, also an dem Tag selbst wird die Tagung nun eben ausfallen, auch die Gedenkveranstaltungen vor Ort, die wir durchführen mit anderen Partnerinnen, Partnern, Kooperationspartnerinnen aus der Zivilgesellschaft, wird nur in einem sehr beschränkten Rahmen stattfinden. Das heißt, da werden im Stadtpark maximal 10 Personen sozusagen offiziell zugelassen sein und am Hauptbahnhof 5 Personen. Das hat was mit diesen aktuellen Corona-Verordnungen zu tun, um die Hygieneregeln einzuhalten. Wir rufen dazu auf, natürlich an dem Tag einfach selbstständig auch zu einer anderen Zeit vielleicht hinzugehen an die Gedenkorte, nicht nur in Dessau, auch in den anderen Städten in Sachsen-Anhalt, wo es rechte Morde gab, rechte Gewalttaten, hinzugehen an den Orten zu gedenken, Blumen niederzulegen und die Fotos, wenn die an uns geschickt werden, zum Beispiel, werden wir auch online stellen, werden wir auch twittern, zusammen mit unseren Partnern von der Amadeo Antonio Stiftung unter dem Hashtag Warum Adriano. Das führt schon zum nächsten Thema. Es wird an dem Tag sehr viel im Internet stattfinden. Das heißt, es wird ein spezieller Blog zum Tag der Erinnerung veröffentlicht werden unter der Webseite www.warumadriano.de, wo sozusagen verschiedene Inhalte zusammenkommen. Das heißt, Berichte, Fotos von den Gedenkaktionen in Dessau oder in anderen Städten, aber auch eine inhaltliche Auseinandersetzung zum Tag, wo so ein bisschen sozusagen wir jetzt eine virtuelle Form der Themen des Fachtages, des ausgefallenen Fachtages gewählt haben. Es wird ein Audio-Feature an dem Tag veröffentlicht werden von uns, ein sehr großes Audio-Feature, bei dem viele Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und Akteure aus der Zivilgesellschaft zu Wort kommen werden und aus jeweils ihren Perspektiven sozusagen Inhalte einbringen werden in den Tag der Erinnerung, auch das auf dem Blog und im Programm von Radio Korax, wo es um 13 Uhr ausgestrahlt werden wird. Gleichzeitig gibt es begleitend auch insgesamt im tagesaktuellen Programm ja bei euch von Radio Korax eine Art Sonderberichterstattung an dem Tag. Das heißt, in allen tagesaktuellen Programmen werden auch andere Interviews, Audio-O-Töne sozusagen von verschiedensten Leuten eingespielt werden, um eben diesen Tag auch dort mit Inhalt zu füllen und dieses Thema oder die Themen des Tages in die Öffentlichkeit zu bringen. All diese Inhalte werden auch auf Twitter parallel auf dem Account Warum Adriano oder unter dem Hashtag Warum Adriano dann quasi verbreitet und da kann man die dann auch finden.